guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 30. Juni 2025. Wir sind schockiert und wütend, sagt Wildwasser e.V. aus Freiburg, denn der Fonds sexueller Missbrauch bearbeitet keine Neuanträge mehr. Bei der Geburt sterben ganz viele zur humanitären Lage im Sudan. Temi Novisat Kochani. Wenn grundlegende staatliche Infrastruktur Todesopfer fordert. Das sind die leider eher traurigen Themen der heutigen Sendung. Und Letters from a Demilitarized Zone, Exkursion zum Barbarastollen in Oberried. Seit 2013 gibt es den Fonds sexueller Missbrauch. Dieser hat bislang auf sehr niedrigschwelliger Basis Menschen, die in Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erlitten haben, in einer Höhe bis zu 10.000 Euro finanziell unterstützt. So wurden zum Beispiel notwendige Psychotherapien mitfinanziert. Allerdings stand der Fonds nie auf soliden finanziellen Füßen. Hieß es vor einigen Monaten noch, es könnten bis zum 31. August 2025 Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt werden, veröffentlichte vergangene Woche still und leise der Fonds auf einer Unterseite seines Internetauftritts den Hinweis, dass Neuanträge voraussichtlich gar nicht mehr bewilligt werden könnten und nur für Anträge, die bis 19. März 2025 dem Fonds vorlagen, überhaupt eine Chance bestehe, genehmigt zu werden. Der aktuellste Jahresbericht für 2023 weist eine jährliche Unterstützung für Betroffene von 27,6 Millionen Euro aus, bei steigender Tendenz. So hätte allein 2023 die Zahl der antragstellenden Personen um 21% zugenommen. Umso fataler jetzt die Abwicklung. Radio Dreieckland sprach mit Diplompädagogin Lisa Messmer vom Verein Wildwasser e.V. in Freiburg, was die Abwicklung für Betroffene bedeutet, aber auch was für ein gesamtgesellschaftliches Zeichen hier gesetzt wird.
Welchen Stellenwert hatte aus Sicht von Wildwasser e.V. oder hat auch der Fonds sexueller Missbrauch?
Der Stellenwert vom Fonds bemisst sich sowohl auf der individuellen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, finde ich, ja. Wenn ich mal auf die gesellschaftliche Ebene gucke, den Fonds gibt es seit 2013, glaube ich. Das war für uns ein Signal, dass Gesellschaft und Politik verstanden hat, dass sexueller Missbrauch, gerade auch sexueller Missbrauch in Familien, der Fonds ist ja für Missbrauchsopfer in Familien gedacht, kein individuelles Schicksal ist, sondern dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Und diese Einrichtung des Fonds hat es nochmal deutlich gemacht, ja, da wird was ernst genommen, wir haben hier in unserer Gesellschaft ein Problem und wir als Gesellschaft sind auch verpflichtet, die Folgen, die jedes Individuum davon trägt, da auch unterstützend mit an der Seite der Betroffenen zu stehen. Also das ist auf der gesellschaftlichen Ebene, finde ich, ein wichtiges Signal gewesen. Ja.
Und dann runtergebrochen auf?
Und runtergebrochen auf die individuelle Ebene, was natürlich gerade für Betroffene im familiären Umfeld, die vielleicht jahrelang gekämpft haben, dass ihnen geglaubt wird, die sich selber immer wieder in Frage gestellt haben, gerade wenn früher sexueller Missbrauch stattgefunden hat, war es denn wirklich so schlimm, ja? Oder erinnere ich mich richtig, dass diese ganzen Kämpfe ernst genommen wurden und dass da wirklich eine Bundesbehörde ihnen ein Schreiben schickt, und das ist nicht klein zu reden. Das eine ist der finanzielle Aspekt, das andere ist, da steht dann wirklich, sie werden als Betroffene von sexuellem Missbrauch anerkannt. Diese Anerkennung wirklich von der Bundesbehörde auf dieser Ebene, die löste bei den Betroffenen teilweise unglaubliche Gefühle nochmal aus. Nicht nur Freude, nicht nur Entlastung, sondern auch, ja, es ist wirklich Realität, jetzt ist in der Welt. Ich habe mich getraut, das öffentlich zu machen. Ich habe mich getraut, meine Folgen darzulegen. Ich habe mich getraut, meine Familie als Tatort zu benennen. Und es wird anerkannt, ja, es wird wirklich anerkannt. Und diese jahrelangen Kämpfe um Glauben, die konnten dadurch ein bisschen, ja, wie will ich es nennen, ausgeglichen werden. So. Und dann natürlich die finanzielle Hilfe. Die finanzielle Hilfe, sei es Therapie, was viele Frauen beantragt haben.
Haben Sie da als Wildwasser Erfahrung?
Wir haben begleitet, ungefähr in der Zeit, also ich habe mal durchgeguckt, es waren ungefähr 60 Frauen, ja. Und dann kommt irgendwann der Punkt im Laufe des Erwachsenenlebens, wo die Krankenkasse sagt, so, jetzt ist die Therapie ausgeschöpft oder die Menschen müssen 2 Jahre warten, bis sie wieder einen neuen Therapieantrag stellen dürfen. Da sprang der Fonds ein in dieser Zwischenzeit und die Frauen konnten wirklich therapeutische Hilfe kriegen. Schwierig wurde es immer ein bisschen, also muss man auch benennen, wenn das eher so alternative Sachen waren, die jetzt nicht so den gängigen Therapierichtlinien entsprachen. Aber auch da, wenn Frauen gut, ich sage Frauen, weil wir hier hauptsächlich für Frauen arbeiten, weil natürlich alle Betroffenen, gut begründen konnten, wie das die Folgen lindern kann, dann ging das auch durch. Bis hin zu, ja, bis hin zu, wenn man sich vorstellt, eine, die berufliche Biografie war auch nicht wirklich immer einfach. Wenn eine 16-, 17-Jährige schon zum ersten Mal in eine psychosomatische Klinik kommt und da die Schulausbildung leidet, wenn später in Krisenzeiten immer mal wieder ein Klinikaufenthalt notwendig wird, dann ist natürlich auch die Biografie, die berufliche Biografie unterbrochen. Das heißt, da hängen ja auch finanzielle Geschichten wieder dran, ja? Und da kennen wir ein paar Frauen, die gesagt haben, so jetzt, nach all den Jahren, würde ich gerne nochmal einen Abschluss nachholen. Ich würde nochmal gerne Weiterbildung da und dort machen. Ich kann mir das aber aufgrund meiner finanziellen Lage nicht leisten. Es würde mir aber helfen, mein Leben wieder selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Ja, ging in der Regel, wenn gut begründet, ging es durch. Ja.
Und dieser Fonds fällt ja jetzt weg.
Und dieser Fonds fällt jetzt weg, das ist eine Katastrophe. Also schon 1.1.25 kam schon die erste Richtlinie raus, dass nur noch Gelder, dass der Fonds abgewickelt soll, grundsätzlich abgewickelt soll bis Ende 2028 und Anträge nur noch bis 31.08.2025 zu stellen sind. Ja. Da haben wir natürlich nochmal viele Betroffene darauf aufmerksam gemacht. Jetzt ist nur noch ein enges Zeitfenster, wenn ihr Hilfe braucht, ja, wenn ihr nochmal was wollt. Viele haben nochmal den Mut gefasst und es kam in den letzten Monaten, so wie sich das rausstellt, nochmal eine Schwemme an Anträgen auf den Fonds zu. Jetzt, letzte Woche, und das erschüttert uns und das macht mich auch wirklich wütend, ja, jetzt, letzte Woche, kommt die Information, dass die Gelder aufgebracht sind, jetzt schon, durch die hohe Anzahl der Anträge, dass Anträge ab dem 19. März nicht mehr bearbeitet werden. Das muss man sich mal aus dem Blickwinkel der Betroffenen vorstellen. Ich kenne hier 4 Frauen, die seit dem 19. März den Antrag eingereicht haben. Ich musste letzte Woche, 3 davon habe ich erreicht, ich musste das letzte Woche Ihnen mitteilen. Man kann sich vorstellen, was es auslöst.
Was hat es für psychische Folgen?
Das hat für psychische Folgen, dass alte Gefühle wieder hochkommen. Ich bin es nicht wert, ja? Mir darf es nicht gut gehen. Ich bin selber schuld, hätte ich mal den Antrag früher gestellt, selber schuld. Das sind Sätze, die auch im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch ganz tief sitzen. Das wird jetzt wieder aktualisiert. Das heißt, der Fonds, der eigentlich eine niederschwellige Hilfestellung leisten sollte, wird jetzt zum Trigger. Wird zum Trigger. Altes kommt wieder hoch und alte Glaubenssätze werden. Und eine Frau hat es wirklich so benannt, es fühlt sich so an, wie wenn mir jetzt wieder jemand in den Bauch tritt. Ja, ganz tief. Also das ist eine tiefe Verletzung, dass, und man muss sich das mal vorstellen, Anträge, die schon abgeschickt sind, eine Öffnung, teilweise sind da ja Klinikberichte mitgeschickt, sind die Folgen benannt. Ja. Manche Frauen berichten auch ein bisschen detaillierter, als sie müssten, über ihre Missbrauchserfahrungen, weil sie das Gefühl haben, wenn schon, dann will ich mich auch zeigen.
Das war ja der Vorteil von diesem Fonds. Hat ja nicht wie ein zivilgerichtliches Verfahren ganz detaillierte...
Nein, der Mann, er sollte niederschwellig sein. Und jetzt wird es aber zu einer Geschichte, die für viele Frauen und Betroffene insgesamt zu einer sehr belastenden Geschichte wird. Niederschwellig im Sinne von, man musste keine Details sagen. Niederschwellig, das Antragsformular selber war schon niederschwellig. Aber wir kennen hier Frauen, die haben sich wirklich Wochen bis Monate damit gequält. Habe ich ein Recht drauf? Darf ich das? Ja, wieder dieses, ja, dieses Selbstwertthema. Darf ich das? Steht mir das zu? Darf ich Hilfe in Anspruch nehmen? Opfer von Missbrauch haben in ihrem Leben wirklich schmerzhaft lernen müssen, Hilfe steht mir nicht zu, ja, und ich darf nicht um Hilfe bitten. Doch, ich darf um Hilfe bitten, ich darf diesen Antrag machen. Das waren innere Prozesse, die diese Menschen durchleben und diese gemacht haben. Und, ja.
Wie bewerten Sie von Wildwasser e.V. die Entscheidung, den Fonds abzuwickeln aus politischer Perspektive, als gesamtgesellschaftlichem Blickwinkel, wie Sie es ja vorhin eingangs ja auch schon mal eingenommen haben?
Ja, völlig falsch, völlig falsch. Ich muss wirklich sagen, ich war letzte Woche schockiert. Ja, ich war wirklich schockiert. Und ich finde, wenn man sich so die Beratungen gerade im Bundestag anguckt, es ist auch ein Versprechen nicht einhalten. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag, die neue Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag noch niedergeschrieben, dass der Fonds in irgendeiner Form weitergeschrieben, weiter bewilligt sein soll. Das heißt, auch da wird wieder auf Kosten der Menschen, die Hilfe brauchen, die Schwerpunktsitzung woanders gesetzt. Ja, bei Wirtschaft, bei Verteidigung, bei Infrastruktur. Und die, wo es wirklich Hilfe notwendig wäre und wo wir auch als Gesellschaft eine Verpflichtung haben, Hilfe zu leisten, die werden wieder in den Hintergrund geschoben. Das war total und falsch.
Wir haben ja jetzt diese finanzielle Seite, aber wird dieses Thema sexualisierte Gewalt nach Ansicht von Wildwasser gesellschaftlich ausreichend öffentlich diskutiert?
Immer mehr in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen. Wir sind ja hier schon lange tätig bei Wildwasser. Es findet immer mehr Eingang in Institutionen, in Schutzkonzepte an Schulen. Ja. Es gibt inzwischen eine Bundesbeauftragte gegen sexuellen Kindesmissbrauch, die Frau Klaus. Es findet immer mehr Eingang. Umso gravierender finde ich das, dass jetzt der Bund aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten da wieder einen Stopp setzt.
Wenn wir jetzt abschließend nochmal auf das Auslaufen des Fonds schauen, haben Sie ganz konkrete Forderungen von Wildwasser in Richtung Bundespolitik?
Ja, dass der Fonds oder irgendein Folgemodell, es gab ja auch strukturell immer mal wieder Schwierigkeiten vom Fonds, dann halt ein Folgemodell auf den Weg gebracht wird, der wirklich Betroffene von sexuellem Missbrauch unterstützt bei der Linderung ihrer Folgen. Und dass genügend Geld zur Verfügung gestellt wird, dass das möglich ist, dass es gesetzlich wirklich verankert wird, nachhaltig, für Menschen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexuellen Missbrauch erlebt haben. Und da geht es wirklich, im Moment geht es um Finanzen, ja? Finanzen zur Verfügung zu stellen und die Schwerpunktsetzung nicht immer wieder woanders zu setzen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, eine dauerhafte Absicherung.
Also eine dauerhafte Absicherung. Der Fonds, der stand immer mal wieder in den letzten Jahren, stand immer mal wieder in Frage und immer mal wieder was nicht ganz klar, wird er weitergeführt, wie geht es weiter. Gesetzlich nachhaltige, langfristige Absicherung, sodass die Betroffenen auch wirklich darauf zählen können. Ja. Und damit auch ein Signal gesetzt wird, ja, wir als Gesellschaft haben verstanden, Missbrauch ist kein individuelles Schicksal, sondern ist eine gesellschaftliche Aufgabe, ein gesellschaftliches Problem und wir haben eine Aufgabe.
Seit 2023 herrscht im Sudan ein brutaler Bürgerkrieg zwischen der Sudanese Armed Forces und den Rapid Support Forces. Unter diesem Krieg leidet ein großer Teil der Zivilgesellschaft. Um die 12 Millionen Menschen wurden im Land aus ihren Heimatorten vertrieben und sind auf der Flucht. Im ganzen Land leiden 25 Millionen Menschen an Hunger. Nach Angaben der UN leiden die Menschen im Sudan unter der größten Hungersnot weltweit. Dabei ist die Situation sehr unübersichtlich. Um einen besseren Eindruck von der Situation zu bekommen, sprach Radio Korax mit Martina Liedtke, Sudan-Expertin bei Amnesty International in Deutschland.
Wie ist denn die aktuelle Situation im Sudan?
Ja, die aktuelle Situation hat sich nicht verbessert, ist eher noch schlechter geworden. Also es bestehen immer noch diese Rivalitäten und Kämpfe zwischen der RSF und SAF. Inzwischen ist es so, dass die Hauptstadt Khartoum wieder von der Armee eingenommen wurde. Die war auch zwischenzeitlich unter RSF-Herrschaft und ja, die RSF, die hat hauptsächlich also das Gebiet Darfur, das ist ja am besten vom Sudan eingenommen und jetzt auch seit kurzem das sogenannte Dreiländereck zwischen also Libyen, Ägypten und Sudan, das ist ganz im Norden vom Sudan und da kontrolliert sich halt die Grenzen und zieht Waffen über diese Länder und ja, wird von den Nachbarländern unterstützt. Also das ist ja auch eine Region, wo die Flüchtlinge eigentlich Richtung Norden versuchen, über die Grenzen nach Libyen und Ägypten und dann weiter nach Europa zu kommen. Und das wird jetzt von der RSF kontrolliert und dann, wie gesagt, die Menschen werden dann da zurückgeschickt oder gewaltsam zurückgeschickt. Und die Situation momentan, die menschenrechtliche oder humanitäre Krise besteht weiterhin. Das ist immer noch immer weiter zugespitzt. Jetzt gerade am Wochenende wurde wieder ein Krankenhaus mit Drohnen beschossen von RSF-Milizen mit über 40 Toten, darunter auch Kindern. Also das ist ein schweres Kriegsverbrechen, wenn man also Krankenhäuser beschießt. Wie gesagt, und die Kämpfe gehen im Land weiter. Also das Militär, Burhan, das ist der Armeechef, der hat zwar gesagt, er hat jetzt einen Premierminister benannt, also er hat ihn auch benannt, also Wahlen gibt es ja gar nicht, und möchte gern wieder in der Hauptstadt das normale Leben in Anführungsstrichen einführen und sagt, ja, die Schulen sollen eröffnet werden, also Lehrer sollen zurückkommen, aber das geht gar nicht, weil es gar keine Schulen mehr gibt. Also es gibt ja auch nur ganz wenige Krankenhäuser im Land, also die ganze komplette Infrastruktur ist zerstört und es gibt weiterhin schwere Angriffe auch mit Artillerie und gegen die Bevölkerung. Die humanitäre Krise ist weiterhin ziemlich groß. Es gibt auch keine oft Möglichkeiten, dass humanitäre Hilfe ins Land kommt. Das wird auch von beiden Kriegsparteien verhindert, also sowohl über Tschad oder Port Sudan, das ist der einzige Hafen im Osten, wird die Hilfe nicht zugelassen oder blockiert und Hilfslieferungen werden auch aus der Luft beschossen. Also sterben halt auch ganz viele humanitäre Helfer und viele, ja, sagen wir, Hilfsorganisationen haben sich aus dem Land auch zurückgezogen, eben wegen der großen Gefahr für ihr Leben. Also wenn es Informationen gibt, dass die Situation besser wird, das ist nicht so, nicht der Fall.
Der Konflikt ja wird durch Waffenlieferungen verlängert, unter anderem China, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate liefern weiter Waffen an Kriegsparteien. Wie müssten Deutschland und die EU auf diese Länder einwirken, um weitere Waffenlieferungen vielleicht auch zu verhindern?
Es besteht ein Waffenembargo für Darfur. Das ist ja seit 2003 oder da war es ja über fast ein Jahrzehnt ein Darfur-Krieg mit 300.000 Toten. Und seitdem, das wurde auch immer wieder verlängert, gibt es ein Waffenembargo. Und Amnesty und auch gerade andere NGOs, aber auch die internationale Gemeinschaft fordert ein Waffenembargo für den ganzen Sudan. Das heißt, dass es ausgeweitet wird. Und das ist an im UN-Sicherheitsrat, ich glaube von Russland oder China, jedenfalls ein Land hat ein Veto eingereicht und dann ist es hinfällig. Und also Russland und China blockieren das regelmäßig, dieses Waffenembargo. Deswegen ist es nicht dazu gekommen. Und deswegen gibt es halt Länder, die Sie auch gerade genannt haben, über die Waffen in das Land kommen, über Ägypten, über den Tschad. Und dann wird das halt umgangen, wenn die im Sudan sind, die Waffen, dann gelangen die irgendwann nach Darfur und damit wird ja das Waffenembargo gebrochen. Es gibt Anstrengungen, wie gesagt, im UN-Sicherheitsrat, aber dieses ja mal ein Veto von bestimmten Ländern, Russland liefert ja selber die Waffen. Da machen wir auch, momentan gibt es auch immer noch von Amnesty dieses für Online-Petition schon seit über einem Jahr. Also da wird schon viel gemacht, aber wie gesagt, im UN-Sicherheitsrat scheitert das dann. Also stehen nicht alle Staaten dahinter. Das ist so die einzige Möglichkeit, obwohl ich selber denke, so ein Waffenembargo würde, wenn es das geben würde, könnte man das auch umgehen. Also das ist für mich immer so ein bisschen auch fragwürdig, ein Embargo. Also das ist so die einzige Möglichkeit. Also Deutschland und die EU zum Beispiel, klar könnten sie Druck auf die VAE machen. Also wir sind, das ist ja ein von wichtiger Handelspartner, sei es auch nur für Gas oder Rohstoffe mit Deutschland. Und VAE ist da sehr führend mit diesen ganzen Waffengeschäften. Also da ist auf alle Fälle zu wenig Druck, finde ich. Also das ist auch so meine persönliche Meinung von der Bundesregierung.
Wie hat sich die humanitäre Situation nochmal verschlechtert, seit Donald Trump das Hilfsprogramm USAID aufgelöst hat?
Ja, das ist total gravierend. Also es war ja auch schon, als es noch bestand, davor war es ja über die WHO, war schon immer nur, ich weiß nicht, ein Drittel der benötigten Hilfe wurde überhaupt nur gedeckt. War also total unterfinanziert weltweit, also die Hilfe. Aber gerade im Sudan oder anderen akut gefährdeten, wie auch in Gaza-Gebiet, fällt das dann natürlich total ins Gewicht. Und jetzt, ja, ich weiß auch nur an der Grenze, zum Beispiel Ostkongo, da ist das jetzt nochmal richtig drastisch. Also wenn das wegfällt, Kongo, und das ist total schlimm. Also es kommt jetzt schon viel zu wenig an. Also es ist ja schon akute Hungersnot. Also es sterben jeden Tag zig Kinder schon in den Flüchtlingscamps, weil gar keine Hilfe ankommt. Wenn das dann natürlich noch wegfällt, mag man sich gar nicht so ausmalen. Bei der Geburt sterben ganz viele, weil einfach keine medizinische Hilfe, also das wird ja auch dadurch finanziert, also oder mit, und gar nicht mehr möglich ist die normale Versorgung, normale. Jetzt ist es wieder einen akuten und ganz großen Choleraausbruch im Land, im Sudan. Und das kommt noch dazu, also sind auch schon wieder Hunderte oder Tausende Tote dadurch. Also solche Sachen, die eigentlich alltäglich behandelt werden könnten. Also das ist ja total schlimm. Überall dann auf Afrika, das ist richtig krass. Ja.
Wie sieht die humanitäre Unterstützung aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern momentan aus?
Es gab vor einigen Wochen eine Londoner Konferenz, da weiß ich auch aktuell, danach hatten wir ein Gespräch mit NGOs, die aus Deutschland, aber auch europäisch arbeiten, und das war eben dazu da, dass europäische Länder die humanitäre Hilfe jetzt auch für den Sudan, also es bezog sich nur auf den Sudan, dass sie erhöht wird. Und da hat auch zum Beispiel Großbritannien und Deutschland nochmal ein paar hundert Millionen an humanitäre Hilfe zugesagt. Also wir sprechen auch mit dem Auswärtigen Amt, und das war im letzten Jahr, als es ja eben auch schon akut war im Sudan. Da hieß es eigentlich so, der Haushalt war verabschiedet und da gibt es keine zusätzliche Hilfe. Das fanden wir auch so ein bisschen ziemlich krass so von der Einstellung. Also wir denken, dass da auf alle Fälle noch mehr drin ist, und wir fordern auch von der Bundesregierung und von der EU, dass das auf alle Fälle erhöht wird. Sie machen immer ja Zusagen, aber wir denken, dass es auf alle Fälle noch zu wenig ist. Und da machen wir aber auch Druck, dass das weiterläuft und dass das erhöht wird auf alle Fälle, gerade weil jetzt USAID auch wegfällt und andere Sachen. Also da ist bestimmt noch mehr möglich, ganz sicher.
Die Vereinten Nationen sprechen über die größte humanitäre Hungerskrise der Welt mit mehr als 14 Millionen Menschen auf der Flucht. Wie ist es dazu gekommen, dass die Situation so schlimm geworden ist, wie sie jetzt gerade ist?
Also Sudan ist ja ein Land, also bis 2019 herrschte da Omar al-Bashir 30 Jahre, man kann sagen diktatorisch. Und da war es schon so, dass er gehört zu der arabischen, also der Sudan, das ist ein Riesenland, und arabischstämmig, es ist unterteilt im Norden unter arabischstämmige, wozu auch die Armee, die Milizen und eben damals Bashir gehörte. Und der Süden, das waren halt sogenannte afrikanische, also nicht muslimische, afrikanische Menschen. Und dieser Krieg, dieser Konflikt, auch ethnisch und religiös, den gab es schon immer. Und es gab im Sudan schon immer mindestens 5 Millionen Binnenvertriebene, immer im Land. Es gab ja immer diese, durch den Darfur-Krieg, also Sudan ist ein Land, wo immer Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge ständig unterwegs waren. Nur jetzt durch den Krieg ist es verstärkt. Es gibt jetzt mittlerweile über 10 Millionen Binnenvertriebene und 4 oder 5 Millionen, die im Ausland um Sudan herum leben, in Flüchtlingscamps. Also das ist nichts Neues. Das schon seit 30 Jahren oder noch mehr jetzt eigentlich. 40 Jahren, das hört sich jetzt an, als wenn das erst seit dem jetzigen Krieg, seit 2 Jahren so ist. Aber es ist schon ganz lange so unter Bashir. Es gab immer schon in Darfur diese ethnischen Säuberungen durch Bashir. Und das hat sich jetzt natürlich so zugespitzt durch die Not, durch den Krieg, dass die Menschen immer wieder vertrieben würden, weil der Krieg ist in der Hauptstadt ausgebrochen und hat sich dann überall in alle Landesteile ausgeweitet, und die Menschen sind dann ständig auf der Flucht, weil alles zerstört wurde, die ganzen Häuser, Infrastruktur. Es hat sich so immer weiter zugespitzt, kann man sagen.
Vor dem Bürgerkrieg war eine große zivilgesellschaftliche Bewegung im Sudan aktiv, welche eine Demokratisierung von der Regierung eingefordert hatte. Im Bürgerkrieg haben diese probiert, weiter mit ihren eigenen Strukturen eine solidarische Unterstützung in der Zivilgesellschaft aufzubauen und Menschen auf der Flucht geholfen. Wie effektiv würden Sie diese Strukturen auch als Partner für internationale Hilfsgeber von außen einschätzen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das sind diese sogenannten Emergency Rooms, die jetzt noch, sage ich mal, arbeiten. Und das sind wirklich die einzigen Menschen aus der Zivilgesellschaft, die humanitäre Hilfe vor Ort an die Bevölkerung verteilen oder die eigentlich noch die einzige Möglichkeit haben. Und die haben sich da so organisiert, sage ich mal, in den Straßen. In Khartoum fängt das ja an. Und wir von Amnesty International arbeiten auch, wir hatten jetzt gerade einen Tag in Berlin dazu, da waren auch Leute von den Emergency Rooms eingeladen aus der Zivilgesellschaft. Und im September machen wir nochmal eine große Veranstaltung, wo Menschen eben auch aus der Diaspora kommen, also sudanesische Menschen. Wir möchten eben das fördern oder unterstützen, dass wir mehr mit der Zivilbevölkerung zusammenarbeiten. Und diesen Punkt tragen wir auch immer an die Bundesregierung heran. Also weil unserer Meinung nach macht die Bundesregierung das viel zu wenig oder fast gar nicht. Also wir haben ja auch schon Gespräche gehabt, als diese Übergangsregierung war mit Heimdok, also das war ja der zivile Premierminister 2020 und 2021. Und da haben wir immer noch gesagt, also dass das viel zu wenig ist. Die Bundesregierung hat trotzdem immer noch mit den Militärs verhandelt, und da haben wir das ziemlich kritisch gesehen. Also die haben immer wirklich behauptet, das geht nur auch mit Beteiligung vom Militär. Die Zivilisten allein können das, können keine Regierung stemmen oder irgendwie. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und das ist ganz wichtig, dass man mit diesen Gruppen, wie sie eben auch genannt haben, oder diese Emergency Rooms, was die sich so organisiert haben im Land, dass wir mit denen zusammenarbeiten müssen und so ein was aufbauen kann oder deren Stimme hören, wie die das sehen im Land oder wie gerade was ist möglich. Also das ist viel zu wenig, auf alle Fälle. Das finde ich total wichtig, aber es wird leider von europäischen Regierungen oder auch von der UN, also es wird total zu wenig beachtet oder in Angriff genommen.
Die Menschen, die es schaffen konnten zu fliehen, kommen oft zuerst nach Ägypten. Wie werden die Geflüchteten dort dann behandelt?
Ja, leider ziemlich schlecht, wenn Menschen aus Kriegsgebieten in Länder aufgenommen, das ist ja auch die UN-Flüchtlingskonvention, dann sind die Länder verpflichtet, diese Menschen aufzunehmen. Ägypten hat dann mehrere tausend wieder zurückgeschickt und das verletzt halt die UN-Flüchtlingskonvention. Das ist also ein schweres Verbrechen gegen internationale Menschenrechtsnormen. Und die Menschen, die dort waren, wurden auch wirklich zum Teil in so Lager gebracht und ganz schlecht behandelt. Keine Visa wurden ausgeteilt. Also ich weiß es aktuell auch von jemandem aus unserer Gruppe, deren Sohn über Ägypten geflohen ist. Der ist jetzt in Deutschland, aber das hat Monate gedauert und mit drei Kindern. Und was er berichtet hat, war ganz schrecklich, die Flucht dahin, der Weg auch allein. Ja, und Ägypten, also es war eigentlich nur ganz schlimm, wie die Regierung mit denen umgegangen ist. Und eben dieses Zurückschicken, das war jetzt nochmal letztes Jahr auch ziemlich groß in den Medien.
Wie sieht dann die Situation in Deutschland aus? Also wie ist der Schutzstatus von sudanesischen Menschen in Deutschland?
Derzeit sieht das so aus, dass es einen Abschiebestopp in den Sudan gibt, weil das ja ein aktuelles Kriegsland ist. Und in Kriegsländern dürfen wir wegen der UN-Flüchtlingskonvention nicht abgeschoben werden. Und das wird auch von der Bundesregierung eingehalten. Und das fordern wir aber trotzdem immer, weil das kann ja immer, naja, mit diesem ganzen Flüchtlingsrecht, das existiert ja pro forma eigentlich gar nicht mehr. Also genau, da muss man ja immer wieder drauf pochen, dass das auch bleibt, also dass nicht abgeschoben wird nach Sudan. Und es sind die hier angekommen sind, die haben dann erstmal natürlich so ein, also wenn jemand aus Flucht und eben aus dem Krieg kommt, dann haben die erstmal ein Bleiberecht, also einen Status. Ich weiß es von Leuten, also die sind dann jetzt in Frankfurt, aber die sind dann halt versuchen irgendwie hier sich einzugliedern und die sind dann da ganz lange in Frankfurt immer noch in solchen Flüchtlingsauffangstationen, wie das heißt. Das ist natürlich auch schrecklich und das zieht sich ewig hin, über Monate. Aber sonst haben sie erstmal so einen Schutzstatus, wenn sie hier ankommen.
Die Berichterstattung über die Situation im Sudan kommt bei vielen Medien zu kurz und auch wir hier bei Kurax haben bemerkt, dass wir zu wenig darüber berichten. Vielleicht Ihre Einschätzung, woran liegt das, dass dieses Thema kaum in der Berichterstattung aufgegriffen wird?
Schwierig, also bis zuletzt ist es dominierend natürlich der Ukraine-Krieg und auch Israel-Palästina und also Gaza-Konflikt, weil ich denke mir, das macht wahrscheinlich auch die Nähe erstmal, also mit Ukraine auf alle Fälle. Zu Europa und Israel, Palästina ist irgendwie in der deutschen Politik oder international natürlich so ein Dauerbrenner. Also ich denke mir, das kann ich nicht sagen, warum, das frage ich mich auch mal so. Aber ja, Ukraine ist halt, weil das der Russland beteiligt ist. Das ist wieder so ein europäisches oder ehemaliges Großmacht, ja. Sudan und auch andere ostafrikanischen Länder, wo es zum Teil jetzt auch noch immer, ich denke so an Äthiopien oder DR Kongo, da ist ja auch, kommt ja auch gar nichts, aber da sind auch jetzt gerade wieder ziemlich viel starke oder schwere Menschenrechtsverletzungen zu kriegen. Und es gibt ja kaum Rohstoffe. Sudan ist wirtschaftlich für die EU oder international nicht so ein wichtiges Land. Ich denke mir, das spielt immer noch eine Rolle mit, also von den Medien. Aber wonach die Medien das filtern, also es gibt natürlich auch wenig Möglichkeiten in diesen Ländern oder Südsudan ist dann nochmal krasser, wo gar keine Journalisten oder Medien ins Land kommen. Also das muss man ja auch noch sehen. Vor dem Krieg wurden Journalisten gar nicht ins Land gelassen. Und Amnesty International, wir durften ja, also wir konnten nicht in das Land, das ist verboten. Und Südsudan ist praktisch wie Nordkorea, so muss man sich das vorstellen, total abgeschottet. Sudan war damals unter Bashir auch so. Also so Menschenrechtsorganisationen, internationale durften nicht ins Land. Also ich denke mir, der wirtschaftliche Faktor hat sicherlich damit was mit zu tun, dass Sudan nicht so wichtig ist. Mit dem Öl, das geht woanders, ist so wenig und dann diese paar Goldminen, das geht halt in arabische Länder oder so, aber kein Handelspartner jetzt von Europa oder so. Ich denke, das muss man bestimmt mit berücksichtigen, ganz genau weiß ich nicht.
Ja, am wichtigsten ist, dass Staaten ihre humanitäre Unterstützung ausbauen, aber auch die Hilfe aus der zivilen Bevölkerung kann Leben retten. Wo können HörerInnen die Menschen aus dem Sudan am besten unterstützen?
Ja, das ist schwierig gerade. Also aktuell ist ja noch die akute Kriegsgefahr da und also selbst wenn wir das Einzige, was wir als Amnesty machen, ist diese Petition, dass keine weiteren Waffen ins Land kommen. Das ist erstmal ganz wichtig oder als Voraussetzung, dass der Krieg und auch die schweren Menschenrechtsverletzungen, gerade auch worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, in den Flüchtlingscamps zum Beispiel, die Gewalt gegen Frauen und Kinder ist total groß, sexualisierte Gewalt, hat Amnesty auch in diesem Jahr einen großen Bericht veröffentlicht. Diese Sachen, die können eigentlich nur behoben werden, wenn diese Kriegssituation beendet ist. Und ja, was man hier als Zivilisten machen kann, kann man eigentlich nicht viel machen. Also das ist wirklich so, wir können da einfach nur sehen, dass sie mit Lobbyarbeit, dass irgendwie die militärische Unterstützung, dass da alle was gegen machen, die Staaten. Aber wir können selber da im Land, haben wir keinen Ansprechpartner. Man kann, wenn man Kriegsparteien, wir können die nicht ansprechen. Man kann natürlich Hilfsorganisationen, wenn man also eher so eine Grenzen zum Beispiel unterstützen oder so, also medizinische, finanziell, also das könnte man machen, wenn man Geld spendet. Aber alles andere, da weiß man gar nicht, also es kommt dann auch nicht direkt da an, mit diesen Emergency Rooms, wie die arbeiten, das ist auch schwierig. Da müsste man direkten Kontakt haben und wenn man weiß, das klappt, dass man die unterstützt. Aber sonst, wenn man da keinen kennt, geht das nicht. Das ist total unsicher. Das ist momentan noch ganz, ganz schwierig oder ich wüsste selber gar nicht, was man da jetzt machen kann. Außer diese politischen Forderungen, die wir ja ständig die ganze Zeit machen. Aber das kann man so als Zivilisten jetzt von uns aus hier schwierig machen. Also Sie können alle diese Petition unterzeichnen. Das ist eine Online-Petition auf der deutschen Website von Amnesty International. Ist diese Petition und das ist immerhin schon etwas. Also je mehr das unterzeichnet, desto größer ist der Druck dann an den UN-Sicherheitsrat. Läuft auch noch weiter dieses Jahr.
Wenn Unfälle Todesopfer fordern, stellt sich immer wieder die Frage, wer die Verantwortung trägt. Geht es dabei um grundlegende Infrastruktur, die der Staat zur Verfügung stellt oder bewilligt, wird es besonders kritisch, wenn sich der Staat aus der Verantwortung ziehen will. Auf der Balkanhalbinsel geschahen in den letzten Jahren mehrere Unfälle mit Todesopfern, die auf mangelhafte Infrastruktur zurückzuführen sind. Letzten Monat trafen sich mehrere hundert Anarchistinnen aus dem Balkan in Thessaloniki an der anarchistischen Buchmesse des Balkans. Eines der Themen waren die Protestwellen, die auf die Unfälle folgten. Am Podium Tempi, Novi Sad, Kutschani, Korruption oder Neoliberalismus sprachen AktivistInnen aus Thessaloniki, Belgrad, Novi Sad, Bitola und Skopje über die Proteste und welche Lösungsansätze sie sehen. Ein Beitrag von Radio Rabe Bern.
Im Innenhof des freien sozialen Raums Skolio in Thessaloniki haben sich einige hundert Personen versammelt. Es sind überwiegend AnarchistInnen von der Balkanhalbinsel. Thema des Podiums ist Tempi, Novi Sad, Kochani, Korruption oder Neoliberalismus. Dies bezieht sich auf drei Unfälle in Griechenland, Serbien und Nordmazedonien, die mit mangelhafter Infrastruktur zusammenhängen und Todesopfer forderten.
In all three cases, it was a state that
die Stimme aus Thessaloniki führt ein, dass in allen drei Fällen der Staat als verantwortlich zu betrachten sei. Der Staat gelte als der politische Akteur, der die Bereitstellung der Infrastruktur gewährleisten müsse. Er bleibt, wie die anderen SprecherInnen auf dem Podium, anonym. Denn je nach Herkunft müssen sie für ihre Anwesenheit an der anarchistischen Buchmesse mit Repression rechnen. Deshalb stellen sich alle ohne Namen vor und wer Tonaufnahmen macht, schneidet allfällig genannte Namen heraus. Der Redner fährt mit der Vorgeschichte vom Zugunglück von Tembi weiter. Am 28. Februar 2023 kollidierten im Tembi-Tal zwei Züge, ein Passagierzug und ein Güterzug. 57 Personen starben. Die Strecke zwischen Athen und Thessaloniki sei die billigste Möglichkeit, um zwischen den beiden griechischen Städten zu reisen. Noch in derselben Nacht kam es zu Demonstrationen. Das allgemeine Gefühl war, jede und jeder hätte in diesem Zug sitzen können. Eine Person aus Belgrad beschreibt den Unfallhergang in Novi Sad. Am 1. November 2024 kam es am Bahnhof zu einem Zwischenfall, als eine Überdachung aus Beton und Glas einstürzte, was mindestens 16 Todesopfer und mehrere Verletzte zur Folge hatte. Zwei Personen aus Skopje beschreiben den Vorfall in der nordmazedonischen Stadt Kochani. In einer Disco kommt es um 3 Uhr morgens während eines Live-Konzerts zum Brand. Die Band setzte Feuerwerk ein, dessen Funken die Decke in Brand stecken. Viele Leute versuchen, durch den einzigen Ausgang zu fliehen. Viele sterben in der entstehenden Massenpanik. Einige von ihnen verstecken sich auf der Toilette. Sie glauben, der Alarm sei wegen einer Polizeikontrolle ausgelöst worden. Sie ersticken im Rauch. Die endgültige Zahl der Todesopfer war 62 und Hunderte wurden verletzt. In Griechenland begannen die Proteste noch in der Nacht des Zugunglücks. In den folgenden Tagen versuchte die griechische Regierung, menschliches Versagen für die Katastrophe geltend zu machen. Die Behörden beschuldigten den Bahnhofvorstand und sprechen von der individuellen Verantwortung der BahnarbeiterInnen. Diese jedoch hätten kurz vor dem Unfall vor Problemen bei der Telekommunikation und bei der allgemeinen Netzwerksicherheit gewarnt, sowie vor der hohen Unfallgefahr. In den kommenden Tagen folgten massive Demonstrationen. 10 Tage nach dem Unfall kam es in Griechenland zum Generalstreik. 2 Jahre später flammten in Griechenland erneut Proteste auf. Gemäß Medienberichten kam es in 250 Ortschaften zu Demonstrationen. Die Protestierenden kritisieren die Regierung, auch 2 Jahre nach dem Unglück die Unfallursache vertuschen zu wollen. Die Opposition stellt im März dieses Jahres einen Misstrauensantrag. Die Regierung schmettert diesen ab, doch wechselt einige Minister aus. Auch in Serbien kommt es zu massiven Protesten. Die Regierung ließ Teile des Bahnhofs in Novi Sad kurz zuvor im Rahmen eines größeren Infrastrukturprojekts renovieren. Der Vorfall löste breite Empörung aus und verschiedene Gruppen beschuldigten die Regierung der Korruption und der unzureichenden Überwachung öffentlicher Bauprojekte. Die Regierung und die beteiligten Unternehmen hätten zunächst geleugnet, dass das Vordach umgebaut worden war, was den Zorn der Öffentlichkeit nur noch verstärkte. Schließlich leitete die Regierung eine Untersuchung ein, die zur Anklageerhebung gegen mehrere Personen führte, darunter ehemalige Beamte und Vertreter der an der Renovierung beteiligten Unternehmen. Zwecks Transparenz begannen die Behörden mit der Freigabe von Unterlagen zu dem Projekt. Die Massenproteste in Serbien halten bis heute an, trotz Einschüchterungs- und Kriminalisierungsversuchen seitens der Regierung. Auch in Nordmazedonien kam es zu Protesten. Der Nachtclub hatte keine Betriebsbewilligung, trotzdem war schon seit Jahren in Betrieb. Am Sonntag, gleich nach der Brandnacht, trafen sich Angehörige, um zu trauern. Am Montag folgten Krawalle. Der Besitzer der Disco habe an vielen Dingen gespart. Da wäre sicherheitstechnisch kaum etwas dem Gesetz entsprechend gewesen. Und so richtete sich die Wut auf ihn. Doch der Schwerpunkt der Kritik verlagerte sich bald auf die Korruption. Denn die Regierung, wie auch vorherige Regierungen, hätten unrechtmäßig Lizenzen erteilt. Alle sagen, das System sei schuld, der Diskurs radikalisiert sich also. Doch wenn man die Leute frage, wie willst du das System denn ändern, dann sagen viele, sie wollen mehr Polizei und Kontrollen. In Nordmazedonien bleibt von der Wut die Trauer. In Kocani gibt es weiterhin wöchentliche Mahnwachen. Die Regierung ließ unmittelbar nach dem Brand einige Verantwortliche verhaften und führte Sicherheitskontrollen in vielen Clubs durch, wovon sie einige schließen ließ. In Serbien bleiben Universitätsgebäude besetzt, trotz Repression. Und auch in Griechenland flammen die Proteste immer wieder auf. Die Anwesenden auf dem Podium sind sich bewusst, dass die Unglücke deshalb so viel Unmut in der Bevölkerung hervorrufen, weil es die Mehrheitsgesellschaft traf und nicht etwa Minderheiten. Eine Person aus dem Publikum äußert sich dazu. Es habe auch viele Leute gegeben, die sagten, oh, wir müssen unsere eigenen Leute schützen. Und dies soll einer besseren Regierung überlassen werden, einer Regierung mit mehr nationalistischen Werten, die die Kinder und die Interessen der Nation tatsächlich schützen könne. Man könne das im Vergleich zu Pilos sehen, das einige Monate später stattfand, und es habe nie den gleichen Lärm in den Straßen Griechenlands gegeben. Gemäß Amnesty International starben am 14. Juni 2023 in der Nähe der Küste von Pilos 750 Menschen beim Versuch, Europa zu erreichen. An den regierungskritischen Demonstrationen in Serbien sieht man viele nationalistische Symbole. Dazu sagt die Person aus Belgrad, während die meisten Studierendengruppen extremen Nationalismus ablehnten, tolerierten oder ignorierten sie oft dessen subtile Reformen und als antinational empfundene Elemente würden häufig verdrängt. Jede Erklärung, die das Problem auf Mentalität und Rückständigkeit reduziere, beruhe auf einer ethnischen und nationalistischen Ideologie, die die Situation eher verschleiere als kläre. Die ausschließliche Konzentration auf Korruption als Machtmissbrauch einzelner Akteure entspreche eher dem nationalistischen Narrativ von Verfall und Wiederaufbau als einer Kritik, die auf Solidarität jenseits des nationalstaatlichen Rahmens beruhe. Die Sprecherin spannt den Bogen zu globalen Krisen. Überall auf der Welt, vom Zusammenbruch der Infrastruktur bis zur Untätigkeit beim Klimaschutz, offenbarten die Staaten zunehmend ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben. Das Problem sei nicht die Unterentwicklung auf dem Balkan, sondern die Logik des modernen Staatswesens. Technokratisch, militarisiert und mehr dem Kapital als dem Leben verpflichtet. Die Protestwellen schaffen bei vielen zwar Hoffnung auf ein besseres Leben, aber sie schüren auch Zweifel und Ängste vor dem Erstarken von nationalistischen und autoritären Kräften. Eine Frau aus dem Publikum meldet sich. Beim Zugunglück von Tembi wurde sie schwer verletzt.
I am a victim of Tembi train crash.
Sie möchte über Solidarität reden. Solidarität sei der Grund, weshalb sie heute hier sei. Diese Art von Diskussionen, die Tembi, Novi Sad und Kochani in Verbindung bringen, seien sehr wichtig.
Very important. We have to connect these kind of crimes.
Zum Schluss äußert sich nochmals die Belgraderin zu möglichen Auswegen aus der Krise. Es sei sehr wichtig, an autonomer Infrastruktur zu arbeiten, bevor solche Dinge passierten. Also Selbstorganisierung und Aufbau solcher Strukturen. Und man könne so auch vermeiden, dass Leute Tragödien benutzten, um ihre Ideen durchzusetzen.
Der Barbara-Stollen in Oberried zählt zweifellos zu den ungewöhnlichsten Orten in und um Freiburg. In über 2000 luftdicht verschlossenen Edelstahlfässern lagern dort rund 1 Milliarde Kopien bedeutender Archivdokumente auf Mikrofilm, unglaubliche 20.000 Kilometer Filmmaterial. Als zentraler Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland steht der Ort zudem unter Sonderschutz nach den Regeln der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. Der besondere internationale Schutzstatus geht mit einer entmilitarisierten Zone einher, die sich 3 Kilometer rund um den Stolleneingang erstreckt. Was können wir vom Barbara-Stollen über den menschlichen Umgang mit den Bedrohungen des Atomzeitalters lernen? Damit beschäftigte sich die Exkursion und Lesung Letters from a Demilitarized Zone im Rahmen der Biennale für Freiburg. Für mindestens 500 Jahre sollen die im Barbara-Stollen eingelagerten Dokumente selbst einen möglichen Atomkrieg überdauern.
Ja, schön, dass ihr alle da seid, dass wir so eine große Gruppe sind. Bevor es jetzt gleich mit der Lesung losgeht, möchte ich noch ein paar Sachen sagen zur Einordnung, auch zu dem Ort, an dem wir hier sind und was wir heute hören werden.
Es ist 11.30 Uhr und bereits über 30 Grad, die Sonne scheint und wir sind hier an der Bushaltestelle Hintertal in Oberried. Wir sind hierher gekommen mit einer Gruppe von etwa 35 Leuten, weil sich hier ganz in der Nähe der zentrale Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland befindet, der Barbara-Stollen.
Schutz von Kulturgut während bewaffneten Konflikten. Der Barbara-Stollen, der war früher ein Erzstollen, der war dann aber nicht mehr intakt und wurde 1972 eben zum zentralen Bergungsort der Bundesrepublik ausgebaut und ist seit 1978 Teil des Internationalen Registers der Kulturgüter unter Sonderschutz.
Isabel Motz ist Artist in Residency am E-Werk in Freiburg und hat diese Lesung heute organisiert im Rahmen der Biennale für Freiburg mit dem Titel Letters from a Demilitarized Zone.
Teil des Sonderschutzes ist eben auch diese eine 3 Kilometer entmilitarisierte Zone um den Barbara-Stollen, in der wir uns jetzt sozusagen ziemlich zentral befinden. Das bedeutet, hier sind keine militärischen Übungen und keine Kampfhandlungen erlaubt, auch nicht in Friedenszeiten.
Unter anderem werden Auszüge gelesen aus einem Briefwechsel des Philosophen Günther Anders mit dem US-Soldaten Claude Etherly, der an dem Atombombenabwurf auf Hiroshima beteiligt war, allerdings später Reue und Schuldgefühle entwickelte. Und so kam dann der Briefkontakt mit Günther Anders, der sich ja auch sehr stark gegen Atomwaffen eingesetzt hat, zustande.
Außerdem hören wir auch O-Töne aus Interviews des Journalisten Ulrich Schossi. Der hat die hier im Jahre 1986 geführt für einen Radiobeitrag des BR. Falls es spezifische Fragen zu Günther Anders gibt, möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass Christian Dries und Sarah Worke hier dabei sind von der Günther Anders Forschungsstelle. Ich könnte kurz winken. Jetzt gehen wir zum Stolleneingang.
Direkt von der Bushaltestelle zweigt eine kleine geteerte Straße ab, die hier eine Wiese entlang führt, den Berg hinauf Richtung Barbarastollen. Das ist von der Günther Anders Forschungsgesellschaft?
Genau.
Ist das richtig?
Ja. Stelle, ja.
Forschungsstelle?
Ja.
Und die ist in Freiburg oder wo?
Die ist in Freiburg an der Uni, ja, genau.
Ah, okay.
Ja.
Günther Anders ist ja vor allem bekannt auch als Gegner der Atomkraft.
Genau.
Aber wer war Günther Anders sonst?
Kannst Kontext. Du das? Wer Günther Anders sonst war?
Ja.
Ja, ein relativ vielfältiger Denker und auch gleichzeitig eben Aktivist. Also jemand, der ganz klassisch Philosophie zunächst mal studiert hat und eigentlich auch auf eine klassische akademische Karriere spekuliert hat.
Mhm.
Und dann aber durch die Nazis, wie viele andere seiner Generation, vertrieben wurde. Zuerst nach Frankreich, dann in die USA. Und da eben auch vom ersten Atombombenabwurf erfahren hat.
Mhm.
Und dann eigentlich zu einem sehr unakademischen, weltzugewandten Philosophen und eben auch Aktivisten geworden ist.
Also du würdest sagen, Günther Anders ist ein Denker, von dem wir auch heute noch viel lernen können?
Absolut. Und zwar, er hat halt zu so vielen Themen und Problemen, die uns heute noch beschäftigen, gedanklich beigetragen, dass man sagen kann, okay, davon kann man ausgehen, so würde ich das sagen.
Mhm.
Das war jetzt auch bezeichnend, dass man irgendwelche Dokumente aufbewahrt, die am Ende vielleicht gar keiner mehr lesen kann, wenn es gar keine Menschen mehr gibt.
Ja, die also Frage das muss man sich auch stellen, ja.
Genau, das ist auch so ein typisches Anders-Thema, der gerne auf gerade solche Widersprüche und Paradoxien hingewiesen hat. Und auch die Absurdität dieser ganzen Sache besonders interessant fand.
Ja,
das auch selber so methodisch immer wieder versucht hat, so umzusetzen. Also die Dinge zu übertreiben, zu überspitzen. Das Verrückte eigentlich an der Situation auszuzeigen. Das ist ja irgendwie verrückt. In dieser Touri-Region hier so ein Ding reinzubauen, was aber keiner, also wo wir jetzt im Zweifelsfall auch als Normalsterbliche gar nicht wüssten, dass wir diese Dokumente da finden.
Sind wir jetzt schon angekommen?
Jetzt sind wir schon angekommen, ja. Das sieht doch eindrucksvoll aus. Wahrscheinlich sind da viele Menschen schon vorbeigekommen, haben sich gefragt, was das soll. Da steht ja auch sonst nichts dran, oder? In diesem Bereich Schutzzentralen, das war's.
Ja, nee, auch kein Schild auf Barbarastollen, noch kein Schild zentraler Bergungsort oder
nichts.
Ich glaube,
nichts.
So nah an das Tor. Die Frau Beißel vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz weiß, dass wir da sind. Ich habe der Bescheid gefragt.
Die Gruppe sitzt jetzt hier auf dem Boden im Schatten vor dem Eingang des Stollens. Dort sind auch die Schutzzeichen zu sehen in dreifacher Ausführung.
Also ja. Was heißen die Symbole? Da sagst du mal was dazu?
Genau, das sind diese Embleme, aus, die quasi Kulturgut, schützenswertes Kulturgut auszeichnen. Und in der einfachen Version kennt man das auch so an denkmalgeschützten Fassaden. In Holland wird das viel gemacht.
Und wir hören jetzt Briefe von Günther Anders an Claude Easterly.
3. Juni 1959. Für uns ist die Tatsache, dass sie mit dem Geschehenen nicht fertig werden, tröstlich. Das ist sie für uns deshalb, weil sie beweist, dass sie den Versuch machen, dem damals nicht vorgestellten Effekt ihrer Tat nun nachträglich doch noch nachzukommen, weil dieser Versuch, auch wenn er scheitert, ein Zeugnis dafür ist, dass sie ihr Gewissen haben wachhalten können, obwohl sie einmal als Maschinenstück in einem technischen Apparat eingeschaltet gewesen und in diesem erfolgreich verwendet worden waren. Im vorigen Jahr habe ich Hiroshima besucht und dort habe ich mit denjenigen gesprochen, die nach ihrem Besuch von Hiroshima übergeblieben sind. Sie können gewiss sein, unter diesen Menschen gibt es keinen einzigen, der daran dächte, die Schraube innerhalb einer militärischen Maschine, und das waren sie ja, als sie als 26-Jähriger ihre Mission durchführten, zu verfolgen. Keinen einzigen, der sie hasst. In dem Gefühl, dass ich jedem dieser Opfer gegenüber empfinde, grüße ich sie. Günther Anders.
Obgleich ich, wie ich hoffe, in keiner Hinsicht, weder in religiöser noch in politischer, ein Fanatiker bin, bin ich doch seit einiger Zeit davon überzeugt, dass die Krise, in die wir alle verwickelt sind, eine gründliche Neuprüfung unseres ganzen Schemas der Werte und unserer Treueverpflichtungen erfordert. In der Vergangenheit hat es zuweilen Zeitalter gegeben, in denen Menschen durchkommen konnten, ohne sich selbst zu viele Gewissensfragen über ihre Denkgewohnheiten und Handlungssitten zu stellen. Heute aber ist es nun deutlich genug, dass unser Zeitalter diesen Zeitaltern nicht angehört. Die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, muss, wenn ihre wahre Bedeutung nicht nur für mich selbst, sondern für jedermann überall aufgefasst werden soll, unter diesem Gesichtspunkt studiert werden. Mit nochmaligem Dank für Ihren Brief verbleibe ich, Ihr Claude Everly.
Wir hören jetzt einen Ausschnitt mit der Zivilschutzbeauftragten, Frau Ursaar.
Gegenüber welchen Ereignissen soll der Stollen Schutz bieten? Es ist von kriegerischen Konflikten die Rede, und wenn das sicherheitsverfilmte Material in einen solch tiefen Stollen verbracht wird, dann hat man ja dabei eine Vorstellung, vor was man das Material schützen will. Wovon geht man dabei aus?
Man muss ausgehen von den Möglichkeiten, die ein bewaffneter Konflikt auslösen, beziehungsweise von der Tatsache, dass durch die modernen Waffentechnologien die herkömmlichen Waffen des Zweiten Weltkrieges mit Sicherheit nicht mehr zum Einsatz kommen. Und dieser Tatsache hat bei dem Ausbau des oder dieser Tatsache ist beim Ausbau der Stollens Rechnung getragen worden. Wir können davon ausgehen, nach den Bedingungen, die dort herrschen, auch unterhalb dieses Bergmassivs, dass der Stollen aller Wahrscheinlichkeit nach atombombensicher ist. Eine Garantie gibt es natürlich auch dafür nicht.
Okay, wir würden jetzt weiter spazieren und mal schauen, wie weit wir kommen. Wie gesagt, stresst euch nicht bei dem Wetter. Und dann geht's oben weiter.
Und woher kennst du diesen Ort?
Also ich habe mich eigentlich, letztes Jahr habe ich mein Diplom gemacht in Karlsruhe. Mhm. Und dann habe ich mich eigentlich anfangs so mit Endlagerung von Atommüll eigentlich beschäftigt und fand das irgendwie interessant, wie man das kommuniziert in die Zukunft.
Wie man das kennzeichnet.
Genau, Atomsymbiotik nennt man das. Und dann bin ich eigentlich in einem Gespräch auf einer Buchmesse mit jemand ins Gespräch gekommen und dann hat die Person mir von diesem Stollen erzählt und meinte, ja, das erinnert sie irgendwie daran, weil hier eben auch Sachen auf lange Zeit eingelagert sind. Und dann bin ich hier öfters hingefahren und habe mir so den Ort erschlossen und fand es irgendwie auch interessant, hier zu sein. Und da fand ich das halt total interessant zu sagen, wir machen halt eine Wanderung am Schauinsland, beschäftigen uns aber eigentlich wie so mit einer anderen Geschichte des Ortes. Oh, ist warm, ne?
Ja, total.
Ja, wir können mal eine Pause machen vor allem.
Die Straße führt an Höfen vorbei. Wir sind jetzt hier an einer Abzweigung, wo es noch einmal steil nach oben geht, mit einem wirklich außergewöhnlichen Ausblick ins Tal hinunter. Hier machen wir jetzt einen Zwischenstopp für den zweiten Teil der Lesung.
Jetzt lesen wir noch mal so ungefähr 10 Minuten und dann haben wir auch noch mal Zeit, gemütlich wieder runterzulaufen, noch mal den Stollen anzuschauen oder wie ihr wollt. Und jetzt hören wir noch mal einen Interviewausschnitt mit dem damaligen Bürgermeister, Herr Eckerlin.
So bleibt mir nur noch zu fragen, was Sie selbst eigentlich darauf geben, dass dem Ort Oberried solch ein besonderer Status zuerkannt ist. Glauben Sie, dass im Falle eines bewaffneten Konfliktes dieser Sonderschutz, der dem Stollen gilt, dass der auch den Bewohnern von Oberried nützlich sein wird, dass sie etwa im Falle eines solchen Konfliktes, sagen wir es mal salopp, relativ ungeschoren davon kommen, ungeschorener als andere?
Ja, ich darf dazu sagen, ich bin Jahrgang 1940 und aus meinem Alter können Sie erkennen, dass ich die Kriegswirren am Rande noch mitbekommen habe. Ich habe den Angriff in Freiburg mitgemacht, ich habe den Angriff in Kiel mitgemacht. Ich hoffe und wünsche niemanden auf der ganzen Welt, dass es überhaupt zu solchen Konflikten kommt. Und der besondere Status, der hier in Oberisch herrscht, wird vermutlich, so ist meine persönliche Beurteilung, im Falle eines Konfliktes wahrscheinlich auch nicht gewahrt werden, wenn ich davon ausgehe, dass selbst in Friedenszeiten den Militärs und den Verantwortlichen nicht in jedem Falle bekannt ist, dass es sich hier um eine Schutzzone handelt.
Radioaktive Wolken kümmern sich nicht um Meilensteine, Nationalgrenzen oder Vorhänge. Also gibt es in der Situation der Endzeit keine Entfernungen mehr. Jeder kann jeden treffen, jeder von jedem getroffen werden. Wenn wir hinter den Leistungen unserer Produkte moralisch nicht zurückbleiben wollen, was nicht nur tödliche Schande, sondern schändlichen Tod bedeuten würde, dann haben wir dafür zu sorgen, dass der Horizont dessen, was uns betrifft, also unser Verantwortungshorizont, so weit reiche wie der Horizont, innerhalb dessen wir treffen oder getroffen werden können. Also, dass er global werde. Es gibt nur noch Nächste.
Falls es noch Fragen oder Anregungen gibt, kann man auch noch in der Runde was besprechen.
Ja, und auch so da drin, also da ist eben diese Bunkertür und die war früher mal blau, jetzt ist die orange und ich weiß auch nicht so richtig warum, aber ich finde es interessant, weil diese Farben ja auch irgendwie, also irgendjemand entscheidet ja, hey, wir müssen diese Tür orange machen. Warum eigentlich? Was, also was macht, was ist das für ein Zeichen?
Wo werden denn diese Mikrofilme hergestellt?
Also früher wurden die in den Staatsarchiven quasi wirklich so analog verfilmt und jetzt ist es irgendwie so eine halb digitale Lösung, also es wird digital erfasst und dann auf den analogen Film gebracht. Ja, halt auch super arbeitsaufwendig und irgendwie auch unübersichtlich. Also es ist ja, je mehr man da drin hat, desto weniger findet man ja vielleicht auch die eine wichtige Sache oder so.
Eine Milliarde Dokumente oder
ja, genau.
Das ist ja Wahnsinn eigentlich.
Ja.
Kann man sich
also
nicht
durchschauen
vorstellen.
Kann man es nicht mal kurz.
Genau, eben. Ohne die entsprechende Infrastruktur, eine Metasuche, ist es ja aussichtslos eigentlich auch.
Ja, und
also auch
eben
wenn das zerstört ist. Ne?
Soweit ich weiß, bis jetzt nur einmal benutzt, als das Archiv in Köln eingestürzt ist.
Ja, ja.
Mhm. Da wurde, glaube ich, was wieder daraus
hat man Fässer aufgemacht. Ja.
Aber sonst ja eigentlich noch nie. Und dann muss man sich schon überlegen, ja, wird das wirklich jemals passieren und ist es diesen Aufwand halt wert?
Dieser Ort, wo wir jetzt sind, die Landschaft, der Ausblick hier ins Tal fügt sich auch sehr gut ein in das Gesamtkonzept der Biennale für Freiburg 2025, die unter dem Motto Happy Place stattfindet. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Isabel, die die Biennale dieses Jahr mit kuratiert.
Also die Kuratorin Lorena Juan hat zum Zeitpunkt, als sie die Ausschreibung gelesen hat, dass eben eine neue künstlerische Leitung für die Biennale gesucht wird, gerade eher zum Thema Tourismus geforscht und hatte dann die Assoziation oder eben der bis dato einzige Berührungspunkt mit der Stadt Freiburg war eben für sie als Touristin mit ihren Eltern, die aus Spanien kommen und für die auch, also wo sogar bis nach Spanien hin Freiburg bekannt ist, eben für so eine süße, nette, liebe Stadt, irgendwie, die schön aussieht und eine tolle Altstadt hat und irgendwie so eine gewisse Atmosphäre und alle sind freundlich und umgeben vom Schwarzwald und einfach mega idyllisch. Und daran konnte sie dann eben gut anknüpfen mit diesem Punkt, okay, was sind eigentlich Bilder, die wir verbinden mit Städten, mit Regionen, mit Landschaften, woher kommen die, das hat alles reingespielt in ihre Forschung und was reproduziert das natürlich auch. Und dann hat sie sich mit dem Thema eben beworben und hat dann eben diese Biennale jetzt kuratiert.
Bis zum 27. Juli könnt ihr noch die Biennale in Freiburg besuchen.
Das war ein Bericht von der Exkursion Letters from a Demilitarized Zone im Rahmen der Biennale für Freiburg. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 30. Juni 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.